Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Gott im Grundgesetz. Vor 70 Jahren ist unsere Verfassung in Kraft getreten. Darin ist auch das Recht der Religionsgemeinschaften auf Selbstbestimmung geregelt. Doch dieses Grundrecht steht unter Beschuss. Ein Gespräch mit Antje von Ungern-Sternberg, Professorin unter anderem für Staatskirchenrecht an der Universität Trier. Und ein weiteres Thema in unserer heutigen Sendung: Der Gekreuzigte als Anhalter oder Fußballer. In Bonn findet zurzeit eine Ausstellung unter anderem der Künstlerin Hanne Dräger statt. Sie setzt sich mit Kruzifixen auseinander. Viele Besucher sprechen von Blasphemie.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Das Deutschlandradio nimmt in der Denkfabrik die Anregungen der Hörer auf und hat sie unter anderem gefragt, wie sie das Grundgesetz sehen, 70 Jahre nachdem es in Kraft getreten ist. Seit Mitte März gibt es auf der Basis ihrer Anregungen Radiobeiträge zu dem Thema. Auch wir beschäftigen uns in Tag für Tag mit unserer Verfassung. Gestern ging es bei meiner Kollegin Christiane Florin im ersten Teil unserer Serie Gott im Grundgesetz um die Präambel. Im zweiten Teil hat sich Christiane Florin mit dem Recht auf Selbstbestimmung der Religionsgemeinschaften im Grundgesetz befasst. Es ist in den Artikeln verankert, in denen es um das Verhältnis des Staates zu den Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften geht. Gesprochen hat sie darüber mit Antje von Ungern-Sternberg. Sie ist Professorin für Staatskirchenrecht an der Universität Trier.
Das Grundgesetz hebt sich in vielen Punkten von der Weimarer Reichsverfassung ab. Man wollte die Fehler aus Weimar nicht wiederholen. Warum gilt das für das Staatskirchenverhältnis nicht? Da werden die Artikel einfach übernommen.
Ja, ganz genau. Das ist deswegen auch eine ganz besonders spannende Vorschrift, der Artikel 140 Grundgesetz, wo das angeordnet wird. Also die Abkehr von der Weimarer Verfassung, die bezieht sich vor allem auf Staatsorganisationsrecht. Also man wollte vermeiden, dass ein starker Präsident dem Parlament Knüppel in die Beine legt, dass es da Kompetenzstreitigkeiten gibt, die Möglichkeit einer Präsidialregierung oder destruktives Misstrauensvotum. All das ist beim Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht nicht der Fall. Man hat sich zwar nicht einig gesehen bei der Erarbeitung des Grundgesetzes, aber man hat den Kompromiss, den es damals eben in Weimar gab, 1919, einfach so übernommen, weil es auch weiterhin keine andere Möglichkeit gab, sich da zu einigen. Und das war ein sehr tragfähiger Kompromiss, der Kompromiss von 1919. Und deswegen hat man den weiterhin übernommen, weil sich weder die Kräfte, die für eine stärkere Trennung von Staat und Kirche waren, noch die Kräfte, die vielleicht eine etwas stärkere Betonung der Privilegien der Kirchen wollten, durchsetzen konnten.
Heißt das, es gab keine ernsthafte Diskussion zum Beispiel über ein laizistisches Modell wie in Frankreich, über diese strikte Trennung zwischen Kirche und Staat, Religion und Staat?
Ich meine, man muss wahrscheinlich erstmal in die Diskussion 1919 schauen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass in beiden Verfassungsprozessen ursprünglich mal vorgesehen war, diesen ganzen Komplex vollständig auszublenden. Also das schwierige oder eben sehr umstrittene Verhältnis zwischen Staat und Kirche, Staat und Religion. Und dann kam es aber in einer weiteren Runde der Verfassungsgebung tatsächlich zu dem Wunsch jeweils der konservativen Seite bzw. der Kirchen, dass man das doch regeln möge. Also in Weimar waren das insbesondere die Parteien des Zentrums, aber auch Deutschnationale und Nationalliberale, die sich dafür stark machen wollten, dass die Sonderstellung der Kirchen in einem gewissen Umfang jedenfalls bewahrt werden. Und demgegenüber waren Sozialdemokraten und Liberale, die das kritischer sahen. Also man hat darüber tatsächlich diskutiert in der Weimarer Nationalversammlung. Aber es zeigten sich beide Seiten kompromissbereit. Es lief letztlich darauf hinaus, dass man gewisse Dinge fortführt, sowas wie den Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft für Kirchen, was ja beinhaltet das Recht zur Kirchensteuer, sowas wie eine Eigentumsgarantie für die Kirchen, die Garantie des Fortbestands der Staatsleistung. Und andererseits wurde aber eben dann auch festgeschrieben, die Staatskirche ist abgeschafft, die Staatsleistungen sind abzulösen und alle Religionsgemeinschaften sind gleichberechtigt und bekommen eben auch Zugang zu diesem Körperschaftsstatus.
Also es sind ja mehrere Artikel, die da übernommen wurden,
ja.
Genau genommen 5. Auf die Staatsleistungen sind wir in dieser Sendung schon häufig eingegangen. Ich möchte deshalb einen anderen Aspekt rausgreifen, nämlich den aus Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung, der zu Artikel 140 des Grundgesetzes dazugehört.
Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig und innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.
Stichwort Selbstverwaltung. Im Namen dieser Selbstverwaltung haben die Kirchen zum Beispiel ein eigenes Arbeitsrecht. Das allerdings steht unter Druck, nicht nur unter dem Druck der Öffentlichkeit, der öffentlichen Kritik daran, sondern auch unter dem Druck der europäischen Rechtsprechung vor allem. Was bedeutet das?
Ich möchte in einem ersten Schritt um Verständnis werben für den Sinn einer solchen kirchlichen Autonomie, dass man also einen gewissen Bereich arbeitsrechtlich besonders ausgestaltet. Das ist jetzt wahrlich keine Besonderheit nur der Kirchen oder der übrigen Religionsgemeinschaften, sondern das gibt es auch andernorts. Also auch der Beamte muss sich loyal verhalten. Sie können einen Soldaten, der rechtsextremistische Musik mit in die Kaserne bringt, disziplinarisch belangen oder einen Staatsanwalt, der in seiner privaten Freizeit auf Facebook gegen Flüchtlinge sich äußert. Auch die verstoßen gegen gewisse Loyalitätspflichten. Und was die Kirchen nun haben, geht darüber noch hinaus. Beinhaltet zunächst einmal die Anerkennung durch das Recht, dass die Kirchen einen bestimmten Verkündigungsauftrag wahrnehmen wollen, also ihre religiösen Lehren verbreiten wollen, dass sie das nach außen und nach innen glaubwürdig tun wollen und deswegen auch von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben eine gewisse Loyalität mit Blick auf diesen Verkündigungsauftrag einnehmen. Ja, also das geht eben bis hin zur persönlichen Lebensführung. Das würde jetzt keiner als besonders bemerkenswert empfinden, wenn es da nur um Positionen in einem bischöflichen Verwaltungsposten geht. Ja, aber die Kirchen sind halt große Arbeitgeber über die Caritas und die Diakonie. Und das ist natürlich ein Bereich, wo viele Leute auch arbeiten. Und zugleich hat sich in der Lebenswirklichkeit natürlich vieles auseinanderentwickelt, was einerseits die Vorstellungen der Kirchen betrifft und andererseits die persönliche Lebensführung in einer pluralistischen und eben freiheitlichen Gesellschaft.
Aber was anderswo Privatleben ist, in normalen Unternehmen, ist ja in kirchlichen Einrichtungen Teil dieser Loyalitätsverpflichtung, dass also bestimmte sittliche Vorschriften gemacht werden, was zum Beispiel die Ehe betrifft oder Lebenspartnerschaften betrifft. Wie lange wird sich das Ihrer Ansicht nach noch halten?
Also es kommt unter Druck. Es gibt konkret so 3 Streitpunkte, die man immer wiederkehren sieht. Also zunächst geht es um die Frage, ob man überhaupt Kirchenmitglied sein muss, wenn man sich für eine bestimmte Position bewirbt oder wenn man da schon angestellt ist und dann möglicherweise austritt. Dann geht es um die Unauflöslichkeit der Ehe nach dem vor allem katholischen Verständnis, also diese typischen Chefarztfälle, geschieden und dann neue Ehe eingegangen und schließlich dann Homosexualität. Also das deutsche Recht hat das grundsätzlich auch verfassungsrechtlich eben aufgrund dieses Artikel 137 Weimarer Reichsverfassung geschützt. Aber es kam zunächst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der da schon die Anforderungen, das zu begründen, verschärft hat, aber mit einem gewissen Respekt auch für die jeweiligen Eigenheiten der Religion und Staatsbeziehungen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Und jetzt in jüngerer Zeit ist aber auch noch der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, also das oberste Gericht der Europäischen Union, sozusagen in diesem Bereich tätig gewesen und der sieht das sehr viel strenger. Und der entscheidet jetzt auf der Grundlage von europäischem Antidiskriminierungsrecht sehr viel kirchenfeindlicher, wenn man so will, oder weniger verständnisvoll für die Rechte der Kirchen. Und das hat tatsächlich zur Folge, dass jetzt zum Beispiel dieser klassische Chefarztfall zugunsten des Chefarztes ausgeht. Und es ist damit zu rechnen, dass das in weiteren Bereichen auch aufgrund des europäischen Antidiskriminierungsrechts diese kirchlichen Selbstbestimmungsrechte auf den Prüfstand kommen.
Ein anderer Bereich, der das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen betrifft und der im Moment umstritten ist, ist diese Frage nach der Hoheit über die Personalakten. Also warum kann nicht der Staat, wenn er einen konkreten Verdacht hat, dass da Straftaten begangen worden sind in den Kirchen, warum kann nicht der Staat dann auf diese Personalakten zugreifen? Also jetzt ganz konkret, wenn wir über die Fälle von sexualisierter Gewalt sprechen.
Ja, also ich glaube, dass er das kann. Ich glaube, es wäre ein Missverständnis anzunehmen, dass hier kirchliche Autonomierechte gelten. Denn die kirchliche Autonomie steht unter einem allgemeinen Gesetzesvorbehalt, sodass grundsätzlich man weder behaupten könnte, dass innerkirchliche Vorgänge nicht strafrechtlich zu ahnden wären, noch dass eben die Konsequenz solcher strafrechtlichen Vorfälle, nämlich dass man strafprozessual ermittelt, dass das nicht möglich wäre.
Warum gibt es in Deutschland nicht wie in Australien oder wie in Irland eine unabhängige Kommission, die sagen kann, so diese Akten nehmen wir uns jetzt mal vor und ganz egal, ob die Kirchen die nun freiwillig rausrücken oder nicht, wir haben einen Anspruch darauf, die zu sehen und erst dann kann man wirklich substanzielle Zahlen zu diesem Thema sexualisierte Gewalt liefern.
Also nochmal, es wäre möglich, die Staatsanwaltschaft hat bei einem hinreichenden, konkreten Verdacht, dass Straftaten begangen wurden. Und unter der Voraussetzung, dass sie eben glaubt, in bestimmten Archiven oder sonstigen Aktenbeständen was zu finden, hat sie grundsätzlich das Recht, Akten zu sichten, Akten zu beschlagnahmen. Es sei denn, es gilt punktuell eine etwaige Ausnahme wegen dieses seelsorgerischen Beratungsgeheimnisses. Das ist jetzt nicht nur das Beichtgeheimnis, sondern auch weitere Gespräche, die darunter fallen. Aber das wäre etwa der Fall, wenn ein Täter sich einem Priester offenbart. Das ist dann von der Vertraulichkeit geschützt. Aber was meines Erachtens keineswegs geschützt ist, ist, wenn jemand den Kirchen zur Anzeige, zur Kenntnisnahme bringt, dass da solche Missbrauchsfälle vorgefallen sind. Und wenn das aktenkundig wurde und weitergeleitet wurde, ist das meines Erachtens nicht vor dem Zugriff der Ermittlungsbehörden geschützt, also die Möglichkeit bestünde.
Aber warum gibt es das dann nicht?
Da kann ich nur spekulieren. Ich glaube, dass es jahrelang ein gewisses Grundvertrauen gab in diese Einrichtungen, dass kirchliche Institutionen gar nicht in den Verdacht kamen, dass da sowas geschehen konnte und dass jetzt natürlich seit 2010 sich insoweit etwas geändert hat, dass natürlich jetzt schon die Staatsanwaltschaften immer einbezogen werden. Aber in der Tat, also die rechtlichen Möglichkeiten bestehen.
Welcher Artikel aus der Weimarer Reichsverfassung steht Ihrer Ansicht nach am meisten unter Druck? Welcher wird nicht mehr noch 100 Jahre durchhalten, beziehungsweise noch 70 Jahre, wenn wir das Grundgesetz anlegen?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass natürlich jetzt aus juristischer Sicht am unbefriedigendsten die mangelnde Einlösung des Artikel 138 Weimarer Reichsverfassung ist, nämlich das Gebot, die Staatsleistungen abzulösen. Also das ist, glaube ich, ein großes politisches Problem, dass die nicht eingelöst werden und deswegen sozusagen so ein bisschen eine offene Wunde des Verfassungsrechts darstellen. Eine Bestimmung, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die aber durchaus, finde ich jetzt mal anders gewendet, ihren Sinn behält und die auch eine weitere Besonderheit des deutschen Verfassungsrechts ist, ist ja der verfassungsrechtliche Sonn- und Feiertagsschutz.
Der zur steht seelischen auch, Erhebung, ja, heißt es da.
Der steht auch sehr deutlich unter Beschuss, weil die Leute doch sonntags gerne einkaufen gehen oder am Karfreitag tanzen wollen. Und dennoch glaube ich, dass das eine sehr sinnvolle und tragfähige Bestimmung ist, die der Gesellschaft als Ganzes auch einen gewissen Schutz bietet. Deswegen würde ich mich dafür aussprechen, dass man die weiterhin ernst nimmt.
Gott im Grundgesetz. Im zweiten Teil unserer Serie ging es unter anderem um das Grundrecht auf Selbstbestimmung der Religionsgemeinschaften. Meine Kollegin Christiane Florin sprach mit Antje von Ungern-Sternberg, Professorin für Staatskirchenrecht an der Universität Trier. Morgen folgt Teil 3 der Serie. Um zeitgenössische Kunst mit religiösen Motiven hat es immer wieder heftige Diskussionen gegeben. Denn Gläubige fühlen sich oftmals in ihren religiösen Gefühlen verletzt. Das war zum Beispiel bei Martin Kippenbergers Skulptur des gekreuzigten Frosches der Fall oder als der österreichische Maler Siegfried Anzinger ein Bild ausstellte, auf dem ein gekreuzigtes Schwein abgebildet ist. In Bonn findet zurzeit eine Ausstellung unter anderem mit Werken der Künstlerin Hanne Dräger statt. Sie hat sich ebenfalls mit dem Kreuz bzw. dem gekreuzigten Jesus beschäftigt. Auch sie kennt den Blasphemievorwurf. Anne Suhr hat die Künstlerin im Atelier besucht.
Die Künstlerin Hanne Dräger rückt mit einer kleinen Säge dem Kruzifix zu Leibe. Manchmal ist richtig Kraft vonnöten. Nach dem Sägen kommt die Zange zum Einsatz, mit der sich dann endlich die kleine Messingfigur vom Kreuz hebeln lässt. Nicht immer geht das ganz glatt, manchmal bricht auch ein Arm oder Bein ab. Aber trotz solch ungewollter Verletzungen kann man das wohl als eine Art Erlösung sehen. Schon als Kind fand die heute 81-Jährige den Anblick des Kruzifixes verstörend.
Beim Konfirmandenunterricht verhängt meistens das Kreuz ohne Jesus. Ich ging aber mit meiner Freundin, die katholisch war, in den katholischen Gottesdienst. Da beteten die immer zu dem traurigen, toten Jesus und das fand ich unnatürlich. Dann dachte ich so, im Alter, da muss ich noch mal ran und sammelte unbewusst ganz viele Kruzifixe.
Als Erwachsene reiste sie um die halbe Welt und setzte sich überall mit der jeweiligen Religion auseinander. In Indien bemerkte sie, dass die vielen Hindu-Götter im Alltag der Leute nicht nur überaus präsent, sondern auch äußerst lebendig waren. Zurück in Deutschland kam der Bonner Künstlerin dann die Idee, dem toten Jesus ein neues Leben zu geben. Kurzerhand holte sie eines der vielen Kruzifixe aus ihrem Keller, nahm die Jesusfigur vom Kreuz und setzte sie neben eine kleine Buddha-Statue in eine mit Reis gefüllte Suppenkelle. Brotherhood nannte sie das Werk. Knapp 10 Jahre ist das jetzt her. Seitdem hat sie im Rahmen ihres Projektes »Jesus ist mein Bruder« zahlreiche Jesusfiguren bearbeitet. Sie wurden neu eingekleidet, ausstaffiert und ins Hier und Jetzt geholt. Als Fußballer, Musiker, Broker oder auch als Schamane oder Sufi-Tänzer. Der Fotograf Franz Heinbach ist ganz begeistert von den Kunstwerken.
Das ist so stimmig, den da runterzuholen und ihm eine Rolle zu geben, ihn zurück ins Leben zu holen. Das Spannende ist ja, dass er dennoch als derjenige zu erkennen ist, der mal am Kreuz hing. Die Haltung ist eindeutig, die Löcher sind noch in den Händen und Füßen. Der hat so was Göttliches behalten. Ich kann sagen, ich habe mich so ein bisschen mit dem ausgesöhnt, denn ich bin katholisch erzogen und habe den Jesus immer nur in dieser extremen Situation zu Gesicht bekommen. Denn das Kreuz als solches, wie es die Evangelischen haben, das ist ein Symbol. Aber das Kruzifix, das zeigt eine Szene, die ist einfach grauenhaft. Dieses Grauen kann ich nachempfinden, wenn ich in einem sakralen Raum bin. Aber wenn das auf Flohmärkten rumliegt, über Türen gehängt wird, in bayerischen Amtsstuben, dann ist das furchtbar.
Da die vielen Details auf den teilweise sehr kleinen Figuren nur schwer zu erkennen sind, hat Franz Heinbach Jesus ins rechte Licht gesetzt. Das war zunächst nicht ganz einfach.
Als ich anfing, war ich von den Bildern enttäuscht, denn der Jesus schien den Kopf wegzudrehen, als wolle er sich nicht fotografieren lassen. Dann kam ich auf die Idee, Figuren hingen ja oft über Türen. Also wer ihn ansah, musste von unten nach oben schauen. Dann hatte man Blickkontakt. Und das ist eine fotografische Technik, dass man schräg fotografieren kann und trotzdem die Schärfe sich über den ganzen Bereich erstreckt. Und auf einmal waren die zugänglich. Auf einmal konnte man dem ins Gesicht schauen.
Franz Heinbachs Makrofotografien sind auf DIN A2-Größe aufgezogen und auf schweres weißes Baumwollpapier gedruckt worden. Die Drucke sind limitiert und handsigniert und werden derzeit zusammen mit den Figuren von Hanne Dräger ausgestellt. Unter dem Titel Crossover sind sie in der Bonner Update Gallery zu sehen. Bei den Vorbereitungen zur Ausstellung gab es nicht nur aus fotografisch-perspektivischer Sicht Fallstricke. Ausgerechnet eine von Hanne Drägers Lieblingsfiguren, ein weißer Jesus aus Biskuitporzellan, hätte zum Problemfall werden können.
Wir haben zuerst einen Katalog gemacht auf Englisch. Dieser Jesus, der heißt oder hieß weißer Jesus und übersetzt wird daraus White Jesus. Was wir nicht wussten, ist, dass dieser Begriff in den USA durchaus ein Kampfbegriff ist von Rechten, die darauf bestehen, dass Jesus der weißen Rasse angehört. Und wir waren sehr froh, dass eine Freundin uns darauf hingewiesen hat, dass man sowas nicht machen kann. Und wir haben ihn umbenannt, oder du hast ihn umbenannt.
Ja, der versteckte Jesus.
Dieses Problem konnte aus der Welt geschafft werden. Bleibt ein weiteres Problem. Die Kunst gefällt nicht jedem. Schon häufiger ist Hanne Dräger wegen ihrer Jesusfiguren heftig beschimpft worden.
Viele sagen, es ist Blasphemie. Ich durfte dieses nicht machen. Und manchen ist das egal. Die sagen, das ist nicht mein Thema mit Jesus.
Auch die Galeristin Wendy Hack musste sich den Blasphemie-Vorwurf schon gefallen lassen.
Jesus, diese Figuren werden nicht weggebrochen, die werden nur anders geformt und das darf doch die Kunst. Und das ist das Schöne, dass wir in Deutschland leben und sowas noch hier zeigen dürfen.
Kunst darf nicht nur provozieren, sie soll provozieren und damit einen Diskurs anregen. Deswegen hat Wendy Hack in ihre Galerie geladen. Neben Live-Musik gibt es eine Gesprächsrunde, bei der neben den Künstlern auch ein Kunsthistoriker und eine Pfarrerin dabei sind.
Der Opfertod Christi, den feiern wir ja in der Eucharistie jeden Sonntag. Damit ist es eben schwierig für viele Leute zu akzeptieren, einen Kruzifix zu haben, der jetzt gebrochen wird, der verändert wird und gleichzeitig zu sehen, dass man diesen Leib Christi als Allerheiligstes in die Hand nimmt. Das ist das Problem für viele Leute, wenn sie also blasphemische Tendenzen in diesem Bild sehen.
Sagt der Kunsthistoriker Fritz Grosse. Ob man die Werke Hanne Drägers nun als Blasphemie ansieht oder nicht, das ist eine Frage der Perspektive.
Als Kunstwerk gibt es den Begriff eigentlich nicht. Aber wenn man das jetzt von kirchlicher Seite her sehen würde, müsste man eben diskutieren und müsste sich fragen, was ist der Kreuzbegriff? Was bedeutet es, wenn das Kreuz weg ist, wenn Christus vom Kreuz hinabgestiegen ist zu den Menschen? Also man kann das auch auf kirchlicher Seite ertragen. Man kann das durchaus sicherlich positiv konnotieren.
Von kirchlicher Sicht aus blickt Friederike Lambrich auf die Jesusfiguren. Sie ist Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Löwenich im Kirchenkreis Jülich, zwischen Aachen und Köln gelegen, und bewertet Hanne Drägers Werke durchaus positiv.
Ich sehe das als Interpretation des christlichen Glaubens. Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das sehe ich da. Das ist ein Glaubenszeugnis. Das geht von ihr nicht so aus, glaube ich, aber ich erkenne das da drin.
Verständnis wie die Leute, die empört reagieren, hat sie dennoch. Manche hätten eben Angst vor Veränderung und Hanne Drägers Sicht auf Jesus sei neu und sie könnte beim Betrachten die Wahrnehmung sowohl des Gekreuzigten als auch des Auferstandenen verändern. Dadurch könne Bekanntes aufgehoben werden. Friederike Lambrich trennt hier aber gar nicht.
Ich sehe da immer den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Das entspricht der christlichen Theologie. Das ist nie nur der Gekreuzigte, das ist immer Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, weil das eben nicht beim Tod stehen bleibt, sondern danach noch das Leben kommt.
Und dieses neue Leben, das Hanne Dräger Jesus schenkt, ist bunt und abwechslungsreich. Und es wird weitergehen. Jesus wird noch in viele weitere Rollen schlüpfen. Ideen hat sie schon unzählige in ihrem Kopf. An Nachschub mangelt es der Künstlerin ebenfalls nicht, denn die Kruzifixe kommen mittlerweile fast wie von selbst zu ihr.
Ich sage, ich brauche die und dann legt man die schon manchmal vor meine Haustür und ich weiß gar nicht, von wem die sind. Manchmal ist ein Zettel dabei, manchmal nicht und manchmal kaufe ich die auch auf dem Flohmarkt. Es sind alles benutzte, gelebte Jesusfiguren. Ich nehme, was ich kriegen kann.
Der gekreuzigte Jesus als Anhalter oder Fußballer, Anna Suhr, hat die Künstlerin Hanne Dräger besucht. In Bonn findet zurzeit eine Ausstellung unter anderem mit ihren Werken statt. Wir sind am Ende unserer Informationen aus Religion und Gesellschaft. Redaktion hatte Christiane Florin, mein Name ist Susanne Fritz. Im Anschluss an die Nachrichten kommt die Länderzeit, heute live aus dem bayerischen Abensberg. Bei meinem Kollegen Jürgen Wiebicke geht es um die Zukunftsperspektiven von Flüchtlingen. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Heute Abend hören Sie von 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr die Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel Zweifeln, Lästern, Klagen. Die Schattenwelt der Dichterin Christine Lavant.